Vor 2 Wochen hatte Simon Haug in seiner Vorstellungspredigt hier in der Gemeinde über eine Gefängnissituation, des Paulus gepredigt. Er hatte uns gefragt, was denn passiert, wenn unsere Berufung vielleicht in einem Kerker, im Gefängnis endet? Oder was passiert, wenn unsere Berufung vielleicht im Kerker nicht endet? Und er hat uns gefragt, was ist, wenn unsere Berufung sogar im Kerker beginnt? Und letzte Woche war Laura Schwarz da und die hat über den Beginn des Epheserbriefes gepredigt. Sie hat darüber gepredigt, wie dem Apostel Paulus in der Anrede der Gemeinde der Mund übergeht, wie er gar nicht aufhören kann, wie die Worte aus ihm heraussprudeln, wenn er über das großartige Handeln Gottes in seinem Sohn Jesus Christus spricht. Und die heutige Predigt ist, könnte man sagen, die Fortsetzung beider Predigten. Der heutige Predigttext steht auch im Epheserbrief, das ist der Anschluss zu Laura Schwarz' Predigt. Und Paulus befindet sich mal wieder, wie so häufig, in Gefangenschaft. Paulus schreibt in Epheser 3,1, ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi. Und dann schreibt er an die Gemeinde weiter. Paulus ist wieder im Gefängnis, wir wissen nicht genau, wo er gefangen ist, aber diesmal sieht es schlecht aus und es scheint nicht so, dass er freikommen wird. Und wie bei Simon vor 2 Wochen stellt sich die Frage, was wird denn aus der Berufung des Paulus? Was macht er denn jetzt in seiner Gefängnissituation? Und das erfahren wir in Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Da erfahren wir, was Paulus im Gefängnis, wo er sitzt, macht. Ja? Er schreibt an die Gemeinde, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das macht Paulus. Paulus beugt seine Knie. Paulus geht aber nicht auf die Knie, um irgendwas aufzuheben, weil ihm was runtergefallen ist, sondern Paulus geht auf die Knie, das heißt, er nimmt eine Gebetshaltung ein. Ein Gebet auf Knien. Das kann Ausdruck von Ehrfurcht sein. Ja, ihr kennt das, wo kniet man noch heutzutage? Vielleicht vor einem König könnte man knien oder vor der Queen früher. Aber ein Gebet auf Knien ist vor allem eines, es ist zumeist ein ganz tiefes Bittgebet, ein Fürbittgebet. Paulus hält im Gefängnis Fürbitte für die Gemeinde. Fürbitte heißt, dass einer für einen anderen bittet. Fürbitte ist, wenn einer vor Gott tritt oder wie Paulus vor Gott kniet und für einen anderen bittet. Paulus betet und bittet für die Gemeinde, an die er schreibt. Das muss man richtig hören. Er bittet nicht die Gemeinde um etwas, sondern er bittet für die Gemeinde. Paulus schreibt in den Versen 16 bis 19, schreibt er nicht sein ganzes Gebet auf. Ja? Er schreibt nicht, was er im Einzelnen alles betet, das wäre wahrscheinlich viel zu lang geworden, sondern er gibt uns eine Art Gebetsbericht. Ein Gebetsbericht ist sowas wie so eine Liste an Gebetsanliegen, nur umgekehrt. Ihr kennt das, so eine Liste an Gebetsanliegen, das haben wir manchmal im Gottesdienst, das haben wir manchmal in Gebetskreisen, da erfährt man, hierfür könnt ihr beten. Ja? Für diese und diese Situation betet bitte dafür. Ein Gebetsbericht sagt uns umgekehrt, wofür eine Person schon gebetet hat und betet. Und ich lade uns ein, heute diesen Gebetsbericht von Paulus zu lesen und zu hören, so als hätte ihn Paulus an uns heute geschrieben, an unsere Gemeinde. Für was bittet Paulus auf Knien Gott den Vater? Das lesen wir in den Versen 16 bis 17. Paulus schreibt, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, damit er euch gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist in Beziehung auf den inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe verwurzelt und gegründet seid. Bei so einem Satz braucht man zuallererst mal Ordnung, um den zu verstehen. Ja, das habe ich mal kurz auf der Folie gemacht. Wir sehen an dieser kleinen Ordnung schon mal, Paulus, diese Fürbitte von Paulus hat 3 Teile. Es sind 3 Sachen, um die Paulus bittet. Und jetzt kann man sich noch mal ein bisschen mehr Ordnung schaffen und die wichtigen Worte markieren. Das habe ich uns auch mal gemacht. Und dann kann man, in Rot habe ich die Worte markiert, wo steht, was passieren soll, also was geschehen soll. In Grün steht, durch wen oder durch was etwas geschehen soll. Und in Lila, woran etwas geschehen soll. Und jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen, ein paar Wörter rausstreichen und die Sätze noch mal ein bisschen schön ordnen. Und dann kriegt man ein gutes Bild und wir erkennen, ah, Paulus, du bittest also Gott darum, dass wir durch den Geist Gottes am inneren Menschen gestärkt werden. Du bittest darum, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und du bittest darum, dass wir in der Liebe verwurzelt und gegründet sind. Das ist die Bitte von Paulus. Für diese Dinge kniet er nieder vor Gott, dem Vater. Paulus bittet Gott zuerst um Stärkung. Stärkungen, das kennen wir. Das Frühstück am Morgen, das stärkt einen für den Tag. Liegestütze und Sit-ups, das stärkt die Muskeln. Aber auch wenn uns jemand sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht, dann ist das auch so eine Stärkung. Dann ist das eine Bestärkung. Gestärkt werden, stark gemacht werden muss, was schwach ist. Was aber schwach ist, das kann sich nicht selber stärken. Ja, das wäre wie, wenn man statt dem Müsli am Morgen seine eigene Hand essen würde, um sich zu stärken. Das macht keinen Sinn. Das wäre wie, wenn ich meinen Arm trainieren lassen würde, während ich auf der Couch liege. Das wäre wie, wenn wir uns in unserer Niedergeschlagenheit selbst Mut machen müssen. Paulus bittet um Stärkung. Gestärkt werden muss, was schwach ist. Oder müde. Oder träge. Oder ausgelaugt. Paulus bittet aber nicht das Schwache, in diesem Fall die Gemeinde, dass sie sich stärken soll, sondern er bittet Gott, dass er uns stark mache durch seinen Geist. Und worin sollen wir gestärkt werden? Paulus schreibt es direkt, am inneren Menschen. Das ist eine schöne Wendung bei Paulus, kommt öfters vor im 2. Korintherbrief und im Römerbrief. Und der innere Mensch, das ist so ein Wort bei Paulus, damit meint er unsere christliche Existenz, unser Leben als Christen. Unser innerer Mensch, das sind wir, und zwar so, wie wir in der Beziehung zu Gott sind. Der innere Mensch ist für Paulus dasjenige, was durch das Wirken Gottes geworden ist in uns. Paulus kann das auch anders nennen. Der kann auch sagen, Kinder Gottes, Teil des Leibes Jesu Christi, eine neue Kreatur. All das sind wir aber nicht durch uns selbst, sondern durch Gott, durch seinen Geist. Jetzt kann man sich fragen, warum ist dieser neue Mensch, diese neue Kreatur denn innen? Ja, oder inwendig, wie Luther übersetzt. Weil Gott, wenn er uns neu schafft, nicht etwas Äußerliches oder Nebensächliches an uns schafft, sondern mitten rein im Zentrum unserer Person etwas neu gewirkt hat. Und es ist klar, so kennen wir das, wenn es einen inneren Menschen gibt, muss es auch einen äußeren Menschen geben. Und unser äußerer Mensch, das sind auch wir, aber so, wie wir von anderen und von uns selbst gemacht sind und gesehen werden. Ihr seht schon, das ist kein ganz einfaches Bild, das Paulus verwendet. Dafür ist er auch nicht bekannt für einfache Bilder. Es klingt irgendwie so, als wären wir zwei Menschen. Aber das meint Paulus nicht so. Der sagt nicht, wir sind zwei Menschen, sondern Paulus denkt sich das so, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes Gott etwas Neues in uns geschaffen hat. Genauer, dass Gott uns neu geschaffen hat. Und das ist der innere Mensch. Und gleichzeitig sind wir aber nach Paulus immer noch in dieser Welt und leben, könnte man sagen, als äußere Menschen. Wir leben noch so, wie wir uns selbst gemacht haben und durch andere gemacht wurde. Und Paulus bittet jetzt, wenn man so innen, außen dieses Verhältnis hat, dass das Innere immer stärker wird. Paulus bittet, lass du die Menschen, für die ich bete, immer mehr und stärker zu diesen Menschen werden, die du schon aus ihnen gemacht hast und machen willst. So wie wir in der Beziehung zu Gott sind, das soll unser ganzes Leben bestimmen. Das Äußere soll, könnte man sagen, schrittweise von unserem Inneren durchdrungen werden. Paulus hat das mal in Galater 2, Vers 20 so formuliert, ist auch wieder ein komplizierter Gedanke, da sagt er, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser Gedanke ist für Paulus super wichtig und deswegen bittet er in seiner zweiten Bitte in anderen Worten das Gleiche nochmal. Paulus kniet vor Gott, dem Vater, und bittet, Christus soll durch den Glauben in unseren Herzen wohnen. Das Herz ist in der Bibel nicht nur das Organ, das da in unserer Brust pocht, und in der Bibel ist das Herz auch nicht so dieses romantische, flatterhafte Gefühlswesen, wie wir das heute kennen, ja, an Valentinstag, so was Süßes. Und das Herz ist in der Bibel auch nicht das Gegenteil zur Vernunft, ja, sondern das Herz ist in den biblischen Schriften, ist das Herz sowas wie der Sitz oder der Ort, an dem unsere wichtigen Entscheidungen fallen. Man könnte sagen, das Herz in der Bibel, das ist sowas wie das Cockpit deines Lebens. Ja? Das passt ganz gut zum inneren Menschen. Das Herz ist unser Inneres, wodurch sich bestimmt, wo die Entscheidungen fallen, wie es außen weitergeht. Ja? Die Kommandozentrale. Ja? Wenn wir Raumschiff Enterprise wären, wäre da Captain Kirk. Und genau auf dieses Herz, auf dieses Innerste, richtet sich die zweite Fürbitte von Paulus. Christus soll in unseren Herzen wohnen. Auch hier wieder, das ist keine Aufforderung zuerst an uns, sondern das ist eine Bitte von Paulus an Gott. Es wäre ja auch albern, die Wohnung aufzufordern, sich einen Bewohner zu suchen. Das kann man versuchen, da passiert aber nichts. Nein, der Bewohner sucht sich die Wohnung. Dass Christus in unseren Herzen wohnt, das geschieht nur, wenn der Vater durch seinen Geist Christus in uns wohnen lässt. Das meint, dass im Zentrum unseres Lebens, im Zentrum unserer Person, an dem Ort, wo wir unser Leben gestalten, genau da soll dieser Jesus Christus sein, gegenwärtig. Gott soll uns so nahe sein oder an der Stelle sein, wo wir uns so nahe sind, dass es nicht mehr näher geht. Und Paulus sagt den gleichen Gedanken. Ja, das, was er sagen will, ist nämlich nicht einfach zu sagen. Er sagt den gleichen Gedanken nochmal anders. Ja, er sagt, ich bete zu Gott, dass ihr in der Liebe verwurzelt und begründet seid. Paulus spart nicht an Bildern. Erst der innere Mensch, dann, dass Christus in unseren Herzen wohnt und jetzt in der Liebe wurzeln und gegründet sein. Paulus vergleicht uns mit einer Pflanze, ja, oder mit einem Haus. Eine Pflanze, die hat Wurzeln im Boden und aus diesen Wurzeln, aus diesem Boden nimmt sie Wasser und Nährstoffe auf. Die Pflanze wird von ihren Wurzeln festgehalten bei Sturm und Wind. Aus den Wurzeln kann auch die neue Power kommen, wenn das ein oder andere Blatt mal verwelkt oder der ein oder andere Halm auf halb acht hängt. Die Gemeinde soll, worin soll die Gemeinde verwurzelt sein? Woher soll sie ihre Energie, ihren Halt, ihren Neuaufbruch nehmen? Aus der Liebe. Das ist die Fürbitte, von der Paulus berichtet. Das ist sein Gebetsbericht. Er sagt, dafür knie ich vor Gott, für diese Dinge, dass die geschehen. Er bittet für uns, dass wir gestärkt werden, dass unser Innerstes verwandelt wird und von da auch im Außen neu wirksam wird. Und das alles kann natürlich nur geschehen, wenn Gott selbst uns so nahe kommt, wie wir uns nahe sind und vielleicht sogar noch näher. Jesus Christus muss in uns wohnen. Es soll uns gehen wie Pflanzen, die in so richtig guten Boden wurzeln. Wir sollen Kraft nehmen können, Halt finden können. Und zwar in der größten Kraft, die es gibt. In der Kraft, die die ganze Welt verwandelt. In der Liebe Christi. Warum bittet Paulus so für uns? Warum bekniet er genau für diese Dinge Gott den Vater? Ich hatte es schon angedeutet. Stärkung braucht das, was schwach ist. Stärkung brauchen die, die schwach sind. Einziehen muss Christus da, wo gerade auf dem Wohnungsmarkt des Herzens Leerstand ist. Wurzeln brauchen die, die vielleicht nur noch an der Oberfläche hängen. Paulus im Gefängnis vermutet auf Distanz eine Schwäche, eine Schwächung im Glaubensleben der Gemeinde. Paulus vermutet eine Schwächung. Eine Ermüdung, ein Leerstand, eine Entwurzelung im Glaubensleben der Gemeinde. Deswegen betet er dafür, dass die Gemeinde gestärkt wird. Schwäche, Ermüdung, Leerstand, Entwurzelung im Glauben in der Gemeinde. Das kennt man doch, oder? Schaut mal, wie leer die Gottesdienstsäle sind, wie viele Gemeinden schließen müssen, wie viele Menschen aus die Gemeinden verlassen oder wie viele in der Gemeinde bleiben, aber sich nur noch am Rande dafür interessieren. Wie wenig Erfolg so viele Gemeindeaktionen haben. Schwäche, Ermüdung, Mangelwirtschaft in Glaube und Gemeinde, wenig Geld, wenig Mitarbeiter, wenig Plan und vielleicht auch wenig Leidenschaft. So ist es manchmal. Ich glaube, so ist es im 21. Jahrhundert gerade in Deutschland und vielleicht ist es auch bei uns in Dortmund so, vielleicht sogar hier in Körne. Vielleicht steht es auch um uns so. Schwäche, Ermüdung, Leerstand, Entwurzelung. Vielleicht stehen wir gerade an so einem Sonntag wie heute an so einer Stelle. Es ist der Sonntag zwischen Jesu Himmelfahrt und Pfingsten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt. Ich weiß nicht. Der auferstandene Jesus Christus ist zurückgekehrt, aufgefahren in den Himmel, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und manchmal fühlt sich das aber so an, diese Himmelfahrt, als würde Jesus Christus verschwinden, als würde er aus dieser Welt weggehen. Manchmal fühlt sich das so an, dieser Jesus Christus verschwindet. Die Erinnerung an ihn verblasst. Es bekommt gar keiner mehr mit, dass er weggegangen ist. Alle denken, es ist Vatertag. Alle denken, es ist Vatertag. Und nur noch ganz wenige wissen, an dem Tag ist der Sohn zum Vater in den Himmel aufgefahren. Ich finde, manchmal fühlt sich das so an. Es fühlt sich so an, als würde dieser Jesus Christus verschwinden aus dieser Welt und mit ihm der Glaube und das Christsein. Und was übrig bleibt, ist nur noch ein schwacher Rest. Glaube, Christsein auf Distanz. Geschwächt mit Leerstand im Herzen und ohne Wurzeln. Ich sag ehrlich, so fühlt sich das manchmal an, dass alles verschwindet. Der Glaube, das Christsein und Christus selbst. Und wenn ich das sage und die Fürbitte von Paulus höre, dann bimmelt in meinem Herzen schon die schlechte Gewissensalarmglocke, wie die Gemeindealarmanlage am Morgen. Dann geht so richtig die Sirene an. Schwach, leer, wurzellos ist dein Glaube. Hast du ja recht, Paulus. Ich hab's schon gehört. Es schrillt schon in meinen Ohren. Alles das, was ich wieder nicht gemacht habe, wo ich nachlässig war, was ich vergessen habe. Ich glaubensschwacher, müder, wurzelloser Namenschrist. Halt es uns alles vor, Paulus. Sag es uns als Gemeinde, was wir für ein müder, uninspirierter Haufen sind, bis uns die Ohren dröhnen. Hast ja recht, Paulus. Und wir wollen uns bessern, schon morgen. Oder ich am Dienstag, morgen habe ich frei. Schon dann werde ich ein Gemeindeforum einberufen und allen Feuern unter den Hintern machen und vor allem mir selbst. Hast ja recht, Paulus, schütte doch deine beißende Anklage über uns aus. Nichts davon, sagt Paulus. Paulus diagnostiziert zwar aus der Ferne eine Glaubensschwäche der Gemeinde, aber der schreibt keine Klage, keine Anklage, keine wüsten Beschimpfungen, er schreibt auch kein neues Gemeindekonzept, kein Aufruf für eine bessere Willkommenskultur. Es kommt nicht mal Dienstagmorgen eine böse Mail ins Haus geflattert. Paulus macht eins, er geht auf die Knie und bittet für die Gemeinde. Aber Paulus kommt überhaupt nicht auf die Idee, die Gemeinde zu bitten. Paulus bekniet nicht die Gemeinde, er bittet und bekniet Gott. Für Paulus ist klar, und deswegen bittet er auch so, Gott, du musst wirken durch deinen Heiligen Geist. Du musst es tun. Anders gesagt, es muss Pfingsten werden. Das ist heute nach Himmelfahrt die Fürbitte im Sinne von Paulus. Gott, lass es Pfingsten werden. Es muss Pfingsten werden in der Gemeinde. Der Geist Gottes muss kommen und uns stärken, er muss Umzugshelfer in unseren Herzen sein, er muss uns einpflanzen in der Liebe. Gegen Glaubensmüdigkeit, Schwäche, gegen Trägheit und Distanz, gegen das Verschwinden von Gemeinde und Christsein, dagegen lässt sich sicherlich in der Gemeinde vieles tun. Zuerst aber und vor allem muss es Pfingsten werden. Ich meine mit Pfingsten nicht nur den Sonntag nächste Woche. Ich meine mit Pfingsten ein Ereignis, die Sendung des Heiligen Geistes, dass Gott in die Welt kommt, dass er seinen Geist sendet, wie er seinen Sohn gesandt hat. Mit Pfingsten ist ein Ereignis. Pfingsten, das war das Kommen des Geistes. Pfingsten hieß, dass aus ein paar verstreuten, verzagten, verunsicherten, entwurzelten, trägen, glaubensschwachen Hanseln in Jerusalem die Gemeinde Gottes gemacht wurde, die die frohe Botschaft in die ganze Welt getragen hat und deren frohe Botschaft sogar bis nach Körne durchgedrungen ist aus Jerusalem. Vielleicht stehen wir genau an so einer Stelle, an der Paulus auch die Gemeinde damals im Gefängnis sah. Vielleicht ein bisschen müde, ein bisschen glaubensschwach, ein bisschen träge. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, Jesus Christus ist wie verschwunden und mit ihm die halbe Gemeinde. Und Pfingsten ist noch nicht da. Christus fehlt und der Geist fehlt. Und die Stärkung fehlt. Die Herzenswohnung ist unbewohnt und still, wie eine Pflanze ohne Wurzeln, wie ein Haus ohne Fundament, antriebs- und orientierungslos hängt man in der Gegend rum. Vielleicht kann man an uns nur noch sehen, was wir brauchen und was wir nicht haben. Und vielleicht können wir aus dem Stand heraus vieles suchen und versuchen. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle gar nicht stehen. als Christen, als Gemeinschaft der Glaubenden. Vielleicht können wir aber auch nicht ändern, wo wir gerade sind und wo wir stehen. Vielleicht können wir nur ändern, wie wir an diesem Ort sind, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, zwischen Glaubensmüdigkeit und der nächsten Aktion. Mit leeren und halbleeren Reihen, ohne vollendete Gemeindestrukturreform, vielleicht ohne fertigen Plan, vielleicht nur mit bitterbösen Anklagen auf den Lippen gegen die ganzen anderen Müden und Trägen, die in der Gemeinde sitzen. Vielleicht schon mit einem Sprung aus der Gemeinde und dem Glauben raus, vielleicht schon fast auf der Schwelle nach draußen. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle nicht stehen. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle nicht stehen. Vielleicht können wir an dieser Stelle mit Paulus zusammen nur knien. Und das, dazu lade ich euch jetzt ein, dass wir das vielleicht gleich zusammen machen. Ich will ein kleines Experiment, eine kleine Übung als Vorbereitung auf Pfingsten mit euch durchführen. Wer möchte und kann, kann gleich aufstehen. Ich lade dazu ein, dass wir uns gleich zum Kreuz wenden und vor Gott, unserem Vater, auf die Knie gehen. Nur kurz, ich weiß, der Boden ist hart. Für wen das nicht geht, wer nicht knien kann, warum auch immer und auch nicht knien will, kein Problem. Wir sind freie evangelische Gemeinde, das heißt, mitmachen muss nur der, der mitmachen will. Und wir sind Gemeinschaft der Glaubenden. Da kniet der eine für den anderen und wer nicht knien kann, bleibt sitzen, für den wird gekniet. Ja. Paulus hat seinen Bitten noch zwei angeschlossen, die so groß sind, dass ich dafür eine weitere Predigt bräuchte. Paulus bittet auf Knien vor Gott, dem Vater. Paulus bittet, ich bete auf Knien vor Gott, dem Vater, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Wieder gibt es nichts zu tun, sondern es gibt etwas zu erfahren, die Liebe Christi. Das ist das größte Geheimnis, das es gibt, die Liebe Christi. Das ist das, über das hinaus es nichts Größeres gibt. Das ist das, was all unser Denken übersteigt, die Liebe Christi. Von dieser Liebe kann Paulus sagen, sie ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Geist. Es gibt nichts Größeres, als diese Liebe zu schauen, zu ergreifen, zu erkennen. Und das ist die tiefste und die letzte Bitte des Apostels für seine Gemeinde, dass man diese Liebe Christi erfährt. Darauf kommt alles an. Und ich weiß nicht, ob ich das manchmal vergesse, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal vergesst. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind, dass wir der Liebe Gottes, der Liebe Christi begegnen. Und das würde ich gerne jetzt zusammen mit euch versuchen, dass wir jetzt aufstehen, wer kann und möchte, dass wir uns im Raum verteilen. Ich habe gestern extra eine Reihe nochmal dazwischen rausgenommen, dass man, genau, das war ich, ja. Beschwerden nach der Predigt. Verteilt euch im Raum an einen Ort, wo ihr vielleicht gut auf die Knie gehen könnt. Noch nicht auf die Knie gehen, bleibt noch stehen, das dauert zu lange sonst. Ja. Genau. Und lasst uns das, dass wir das gleich mal zusammen versuchen. Als Übung, damit das Gesagte nicht nur in Gedanken bleibt, sondern auch in unsere Glieder wandert. Wir gehen jetzt gleich zusammen, ist wirklich nur ein kurzes Moment, auf die Knie und knien vor dem Kreuz und bitten Gott, wir halten Fürbitte, dass wir Gott und seiner Liebe begegnen. Du großer Gott, Vater im Himmel, wir knien vor dir. Deine Kraft wohnt in den Schwachen. Deine Liebe weckt das Tote auf. Herr Jesus Christus, wir knien vor dir. Wir bitten dich, nimm Wohnung in unseren Herzen. Heiliger Geist, wir knien vor dir. Belebe du uns neu. Richte uns auf. Wir bitten dich, lass es Pfingsten werden. Amen. So, und jetzt kann man aufstehen. Und das Musikteam kann nach vorne kommen und wir können im Stehen auf sozusagen jetzt im Stehen aufgerichtet gemeinsam unseren Gott loben und preisen. Amen.